2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, wir haben Donnerstag, den 13. November 2025. Es ist einige Zeit später als 19.10 Uhr und auch dieses NDS kommt ein wenig verspätet. Geht es doch um das Spiel gegen den SC Freiburg vom vergangenen Sonntagnachmittag. Ja, aus verschiedenen Gründen nehmen wir heute erst auf. Ich habe aus Freiburg keine Punkte, aber dafür eine kleine Erkältung mitgebracht. Die hört man wahrscheinlich auch ein bisschen. Ich bitte das zu entschuldigen. Ja, und auch in Anbetracht dessen, dass wir bereits Donnerstag haben, ist ja viel bereits über das Spiel geschrieben und berichtet worden. Von daher wird der sportliche Teil heute ein bisschen kleiner ausfallen. Was aber gleich geblieben ist, dass ich immer noch Yannick bin und bei mir ist immer noch der Paddy. Moin.
Hi, grüß dich.
Ja, schön, dass wir uns dann doch noch zusammengefunden haben aufgrund verschiedener Ereignisse erst heute Abend. Ja, wie gesagt, wir halten das Sportliche ein bisschen klein und ich würde einfach mal, wie das so bei Pressekonferenzen nach dem Spiel so Usus ist, wenn dann der Pressesprecher die Trainer fragt, wie lautet denn dein Fazit zum Spiel?
3 Punkte sind 3 Punkte und die waren wichtig. Eigentlich sehr gute erste Halbzeit, nichts zugelassen, allerdings auch wenig Gegenwehr gehabt, verdiente Führung auf 2-0 gestellt dann, was wichtig war. Und dann aber so nach 60, 65 Minuten, ich weiß nicht, ob es eine Kräftegeschichte war, aber auch die Wechsel haben ein bisschen Unruhe dann reingebracht und dann wurde es dann doch ein bisschen schwieriger. Dann fängt man sich auf das 2-1 und dann wird es ein bisschen spannender, als es vielleicht notwendig gewesen wäre, wenn man das ganze Spiel betrachtet. Trotzdem glaube ich, 3 Punkte, die sehr wichtig waren, auch jetzt vor der Länderspielpause doch nochmal mit einem guten Gefühl rauszukommen. Und ja, alles in allem dann doch ein guter Sonntag nach einem auch schon erfolgreichen Spiel in Nizza am Donnerstag davor.
Ja, hat sich die Serie fortgesetzt. Wir hatten uns ja dann nach Abpfiff auch noch ganz kurz sehen können, bevor dann mein neuner Bulli wieder Richtung Hamburg aufgebrochen ist. Ja, aus St. Pauli-Sicht muss ich sagen, es war zumindest eine Reaktion auf die katastrophale Leistung vom Spieltag davor gegen Gladbach zu Hause. Also man hat schon gesehen, dass die Mannschaft da ein Zeichen setzen wollte. Vielleicht ist es nicht ganz so gelungen mit einem 1-2 aus eigener Sicht. Natürlich hatten wir alle noch so ein bisschen Hoffnung, als Oppi dann in der 69. nochmal den Anschlusstreffer gemacht hat nach Vorarbeit von Metcalf. Aber dieser Doppelschlag kurz vor und kurz nach der Pause ist natürlich dann auch mental, glaube ich, schwierig zu verkraften, wenn du eh schon nach zuvor 6 Niederlagen in Folge da wahrscheinlich eh kopfmäßig schon so ein bisschen am Struggeln bist als Spieler, da dann nochmal so zurückzukommen. Von daher, ja, hat mich auch gewundert, dass Freiburg uns dann so ein bisschen das Spiel auch hat machen lassen. Also die letzten 15, 20 Minuten gehörten ja eigentlich vor allem dem FC St. Pauli. Da war auch noch diese Chance von Irvine dabei, die sich so am Pfosten vorbeidreht. Wenn der ein bisschen anders getroffen wird, landet der vielleicht am Innenpfosten und man kann vielleicht noch einen Punkt rausholen. Das wäre aber vielleicht auch des Guten zu viel gewesen, weil am Ende hat Freiburg das ja doch souverän runtergespielt, ne?
Souverän würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber ich finde schon, über das ganze Spiel betrachtet, geht es in Ordnung, wenn man sich so ein bisschen die Statistiken anschaut. Mehr Ballbesitz, mehr Bälle gespielt, mehr Expected Goals. Aber gerade die Irvine-Chance kurz vor Schluss, die war schon knapper, als es hätte sein müssen in der, ich glaube, 89. Die es war. Ich wäre auf jeden Fall deutlich schlechter drauf gewesen, wenn man sich da noch das Unentschieden hätte gefangen.
Ja, das glaube ich. Also ich meinte mit souverän jetzt vor allem auch, dass man halt relativ früh die Vorzeichen so gestellt hat, dass es eigentlich ein Heimsieg werden sollte. Dass es einem noch so eine Zitterpartie wird und in verschiedenen Medien ist auch von Arbeitssieg die Rede. Also ja, aber wie du sagst, am Ende sind es 3 Punkte für euch, die für euch Platz 10 bedeuten und vielleicht noch für uns zur sportlichen Einschätzung. Das habe ich dann auch, als wir da auf der Rückfahrt diskutiert haben, war das jetzt gut, war das schlecht, war das irgendwas dazwischen. Letztes Jahr um die Zeit, also nach dem 10. Spieltag, standen wir auch auf Platz 16, hatten gerade mal einen Zähler mehr und am Ende der Saison hat es ja dann auch zum Klassenerhalt gereicht. Also von daher ist noch viel Weg zu gehen und noch viele Möglichkeiten, sich da den Kopf aus der Schlinge zu ziehen sozusagen. Also ich würde da jetzt noch nicht den Teufel zu sehr an die Wand malen. Dann lass uns doch mal über einen ja auch irgendwie sportlichen Aspekt den Übergang zum Geschehen im Stadion finden, denn es wurde euer neuer amtierender Rekordspieler geehrt und auch vor Anpfiff war schon ein Transparent in der Freiburger Kurve zu lesen. 44.259 Minuten Einsatz und Leidenschaft. Danke, Günni. Bezieht sich auf Christian Günther, der ja, hatten wir ja, glaube ich, im Vorfeld auch schon angeteasert, Rekordspieler des SC jetzt ist, ne?
Ja, alleiniger Rekordspieler. Hat es ja beim Pokalspiel in Düsseldorf hat er gleichgezogen mit dem vormaligen Rekordspieler Andreas Zeyer. Und erstaunlich, dass es quasi aufgehoben wurde und er wirklich bei einem Heimspiel zum ja, alleinigen Rekordhalter einlaufen durfte. Krasse Geschichte. Also ein Spieler, der wirklich einfach wirklich schon immer im Verein ist, der als Jugendspieler relativ jung reinkam, sich auch wirklich durchgebissen hat durch die Jugendphase, ewig unterwegs war, immer aus dem Schwarzwald runter nach Freiburg und wieder zurück im Alltag, sich reingespielt in den Profifußball, auch am Anfang immer wieder in Kritik gestanden, weil er war ein Talent, aber es war jetzt nicht so, dass man denkt, boah, das ist das größte Talent, das Freiburg hier hervorgebracht hat, und wurde dann wirklich zur absoluten sportlichen Größe, wurde zum Nationalspieler bei uns und hat nie den Anschein gehabt, auch wechseln zu wollen oder was anderes zu wollen, weil alles, was er wollte, hat er hier bekommen und hat es immer noch. Und das ist halt wirklich sehr, sehr cool, jemanden zu haben, der seine komplette Karriere bei einem Verein verbringt. Und also es würde mich sehr wundern, wenn er sie nicht hier auch beenden wird irgendwann. Einfach wirklich krass, das mitzuerleben. Und auch, wir reden jetzt auch von, wenn man die sportliche Vergangenheit der letzten 10 bis 15 Jahre des SC sich halt so ein bisschen anschaut. Man hat eine zweite Ligasaison gehabt, jetzt spielt man zum dritten Mal in 4 Jahren in Europa. Man hat wirklich Auf und Abs gehabt und er war halt immer dabei als Stütze in diesem Team und seit Jahren als Kapitän. Und zwischendurch als absoluter Traktor auf der linken Seite, der, ich weiß nicht, das waren, glaube ich, irgendwann mal über 100 Spiele, der am Stück gespielt hat, ohne Verletzung irgendwas. Und wirklich ein Spieler, der selbst jetzt noch auch nach einer Verletzung vor ein paar Jahren mit dem Armbruch und mit dieser Infektion, wo man nicht mal mehr wusste, wird er überhaupt wieder in den Profifußball zurückfinden, sich wieder reingekämpft und immer noch in einer Position, wo er auch auf der Linksaußenposition immer noch eine Konkurrenzsituation darstellt, auch für die Jungen wie ein Makengo. Riesenrespekt und kann man sich, glaube ich, so als Fan schon sehr drüber freuen, so ein Aushängeschild im Verein zu haben, der auch in vielen Dingen sehr stark das auf den Platz bringt und sich gibt, wie der SC als Talentschmiede das auch gerne selbst halt angeht.
Eine wunderschöne Liebeserklärung an Christian Günther von dir jetzt gerade. Ja, aber es ist ja auch aus fußballromantischer Sicht einfach schön, dass jemand wirklich sein ganzes Leben bei einem Verein bleibt und dem die Treue hält. Und ich würde mich auch sehr wundern, wenn er da nicht irgendwie noch, wenn er die Fußballschuhe irgendwann an den Nagel hängt, dann auch noch im Verein tätig ist. Da gibt es ja mittlerweile auch diverseste neu geschaffene Positionen, die man dann als Ex-Spieler auch begleiten kann. Das werden wir dann sehen. Dann ist aber auch noch vieles anderes gezeigt worden. Bevor wir auf die Sachen kommen, die auf beiden Seiten, also sowohl im Heim- als auch im Gästeblock hochgehalten worden, dann muss ich kurz dazu sagen, ich hatte einen Platz auf der Pressetribüne, weil ich mit einem Kumpel zusammen den Live-Ticker gemacht habe und hatte natürlich, also wir waren wirklich nur kurz über der Grasnarbe und haben echt einen super Blick auf alles gehabt und deshalb konnte ich mir auch ganz schön angucken, was in beiden Blöcken so passiert. Das, was ich jetzt vorlese, ist wahrscheinlich ein Bezug auf das schon von dir erwähnte Spiel in Nizza, was natürlich aus sportlicher Sicht gut lief, aber für viele SC-Fans alles andere als angenehm war. Es war zu lesen, über alle Grenzen immer mit dabei, extremer Hass auf die scheiß Polizei. Magst du kurz mal diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, ja, denen mal erklären, was da in Nizza aus Fansicht los war?
Ja. Gerne. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ganz, was wir vorm Spiel zu dem Thema, ob wir da groß davon hatten, aber die Auflagen in Nizza waren schon vor dem Spiel sehr, sehr speziell. Man durfte als SC-Fan kein Ticket kaufen, sondern nur einen Voucher, dass man dann in Nizza am gesammelten Treffpunkt unter behördlicher Aufsicht mit seinem Ausweis umtauschen konnte. Es wurde im Verein davor publiziert, dass man doch auf das Tragen von Fanklamotten oder SC-Klamotten in der Nizza-Stadt auf jeden Fall verzichten soll. Und zwar, es klang so unter die Blume hinweg sogar schon nach dem Motto muss. Unter anderem, man kennt zwar Nizza als Herauspflaster, die Kölner haben es ja erst vor ein paar Jahren erlebt, als es dort auch wirklich zu Ausschreitungen kam. Auch in Richtung, weil die Polizei das wohl nicht gerne sehen würde. Es gab dann diesen Treffpunkt in der Innenstadt von Nizza, wo es sehr viele Kontrollen gab, viele Schleusen, was wirklich unglaublich viel Polizeipräsenz hatte. Es gab aber an sich, so was zumindest ich gehört habe, keine großen Vorkommnisse. Es war halt ein wahnsinniger abgeschotteter Park, viel Polizeipräsenz, aber an sich eine ruhige Atmosphäre. Und von dort sind Shuttlebusse dann gefahren in den Gästeblock rein. Also es gibt wohl in Nizza im Stadion direkt, ja, unten drunter im Stadionkörper quasi dann den Gästeparkplatz. Und dort wurde man hinkutschiert unter polizeilicher Begleitung. Und während das am Anfang noch sehr gut funktioniert hat, die ersten Busse Fans in den Gästeblock gebracht haben, gab es dann 5 Busse, die vollgemacht wurden mit unter anderem Leute der aktiven Fanszene, aber auch, ich sag mal, stinknormale Fans, wie ich einer wäre in der Hinsicht, die dann ja fast 2 Stunden gebraucht haben, um in den Gästeblock zu kommen. Und zwar aber halt diese 2 Stunden fast komplett in den Bussen verbrachten. Teilweise ohne Klimaanlage, ohne die Möglichkeit rauszugehen, auf die Toilette gehen zu dürfen, ohne Wasser, nur um dann halt in dieses Parkhaus zu kommen und dann erstmal trotzdem noch von der Polizei letztendlich nicht aus den Bussen gelassen zu werden, sondern die wollten wohl nach und nach die Busse erst leeren. Und da man da schon so von einer Uhrzeit redet, die so eine Viertelstunde vor Anpfiff war, wurde natürlich die Atmosphäre auch nicht beruhigt dadurch. Und es kam dann halt zu Vorkommnissen, dass Leute aus den Bussen raus wollten, einfach weil sie nicht mehr konnten auch. Und die Polizei aktiv dann mit Schlagstöcken diese zurück in den Bus geprügelt hat. Und zwar auch wirklich normale Fans, die dann unter anderem mit einem gebrochenen Arm aus dieser Aktion herausgingen. Und das führte letztendlich, diese ganze Gängelung führte dazu, dass dann auch das Spiel ohne Support der Fans stattfand. Und ja, das war natürlich letztendlich der Verein hat es offiziell in einem Statement dann danach geschrieben, mit einem nicht deeskalierenden Auftreten der französischen Polizei, und dass sie auch offiziell noch Beschwerde bei der UEFA einlegen werden. Ich glaube, wir können uns alle denken, was dabei rauskommen wird, nämlich wahrscheinlich nichts. Aber ja, das war schon, man ist es ja leider mittlerweile gewöhnt, wie man als Auswärtsfan häufig angegangen wird. St. Pauli hat es ja erst kürzlich in Frankfurt erlebt. Aber was da auch vor allem international teilweise im UEFA-Raum passiert, wenn man dann auch zum Beispiel sieht, wie Frankfurt wieder es in Neapel erwischt hatte mit Auflagen oder jetzt auch hier. Das ist schon, hat mittlerweile Dimensionen angenommen, die einem als Auswärtsfan zumindest schon die Frage stellen lässt, warum man sich das eigentlich immer wieder antut.
Ja, auf jeden Fall ganz schön beschissene Situation, dann da in so Shuttlebussen eingepfercht zu sein und nicht eigentlich seiner Freiheit ein Stück weit beraubt zu werden. Und das ist leider, muss man sagen, auch eine gute Überleitung in dem Sinne auf eine gemeinsame Aktion beider Fanszenen letzten Sonntag dann im Stadion. Denn wenn du sagst, in Europa wird das schon beschränkt, dann könnte uns, oder die Fanrechte werden dort beschränkt, und als Auswärtsfan hat man da wenig zu lachen. Das kann uns hier in Deutschland dann auch bald blühen. Muss ja dann gar nicht, also die Befugnisse können dann wahrscheinlich auch, beschränken sich ja nicht nur auf Auswärtsfans, sondern allgemein auf Fußballfans. Es geht um die Innenministerkonferenz, die im Dezember stattfinden soll, und dazu haben ja beide Fanszenen eine gemeinsame Protestaktion gemacht, ne?
Genau, gab Plakataktionen. Bei uns stand unter anderem Sachen drauf wie gegen Stadionverbote auf Verdacht, gegen euren Sicherheitswahn, gegen personalisierte Tickets, Fankultur respektieren. Es gab ein riesiges Banner, bei dem ich jetzt die genauen Worte nicht mehr im Kopf habe, was vor der kompletten Tribüne hing.
Kann ich gerne, warte, da gehe ich da kurz rein.
Das, gerne.
Das war nämlich, der Text war auf beiden Seiten gleich. Also bei euch war es ein riesiges Banner, was sich über den ganzen gesamten Block zog, und bei uns wurde es als Tapete hochgehalten. Da stand zu lesen: IMK 25, eure eigenen Statistiken zeigen, die Stadien sind sicher, Populismus stoppen. Das war auf beiden Seiten oder in beiden Blöcken zu lesen sozusagen.
Genau, dankeschön. Und letztendlich ist es sehr krass, was dort gefordert wird, also wirklich von Stadionverboten schon bei Verdachtsfällen, personalisierte Tickets, Überwachung von Stadiongängern, also letztendlich einen wahnsinnigen Generalverdacht und die Ausübung von Generalverdacht, nur weil man ein Stadion betreten will, was dann auch jeden betreffen wird. Also jeder wird diesen Maßnahmen ausgesetzt sein, grundsätzlich, egal ob man seit 20 Jahren zum Spiel geht, irgendwo seinen Sitzplatz hat und da sein Bierchen trinkt, oder ein aktiver Fan ist, der alles mitmacht, ja, und da auch aktiv dran beteiligt ist, auch die Fankultur fördert, sich an vielen Aktionen beteiligt. Man wird letztendlich unter den Verdacht gestellt, dass der Fußballfan mit das größte Problem und der größte Gewalttäter ist. Vor allem, du hast gerade das Banner ja zitiert, die Statistiken halt zeigen, dass vor allem, wenn man es mit anderen Großveranstaltungen vergleicht, verhältnismäßig sehr, sehr wenig geschieht im Umkreis des Fußballs. Und ja, dann wurde das quittiert mit einem, finde ich, sehr schön angelaufenen Wechselgesang zwischen Gästeblock und der Heimtribüne mit einem scheiß IMK.
Genau, also das fand ich auch sehr gut. Das sickerte dann so kurz vor Anpfiff zu uns dann irgendwie durch, dass das geplant ist und hat, wie du schon sagst, sehr gut funktioniert. Also eigentlich wusste man ja nur, es gab ja auch schon mal andere Wechselgesänge gegen andere Institutionen. Da musste man ja nur drei Buchstaben austauschen. Das hat man ja auch in anderen Kontexten schon mal im Vorfeld mitbekommen. Ja, ich fand einen Aspekt, den du gesagt hast, ganz wichtig. Also das betrifft eben nicht nur die sogenannte aktive Fanszene, die ja dann teilweise auch bei normalen Fußballfans mitunter nicht ganz so wohl gelitten ist und wo es dann manchmal so heißt, ne, die werden ja schon was gemacht haben, sonst gäbe es die Maßnahmen ja nicht. Solche Meinungen soll es ja im Fußballumfeld auch geben. Aber es kann dir halt auch, wie du sagst, als ganz stinknormaler Fußballgängerin passieren. Ne? Also du bist mit in einem Zug, so wie jetzt, du hast ja Frankfurt auch schon erwähnt, aus St. Pauli-Sicht, es hätte dir passieren können oder wenn das dann so durchgesetzt wird, dass eben alle, die in diesem Zug waren, nicht nur die Heimreise antreten müssen oder zumindest ihnen der Zugang zu Stadt und Stadion verwehrt wird, sondern dass ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird, was dann erstmal pauschal ein Stadionverbot nach sich zieht, ob man nun schuldig war oder nicht. Also, das ist auf jeden Fall abzulehnen. Wir haben da auch, das verlinke ich nochmal in den Shownotes, schon einen Artikel zugeschrieben. Da wird sicherlich in den nächsten Wochen in den Stadien dieser Republik auch noch einiges an Protest kommen. Und das hat jetzt auch am vergangenen Sonntag gemeinsam stattgefunden, sozusagen. Kommen wir doch mal kurz zu einem, ja, als Stimmungsaufheller vielleicht zu einer kleinen anderen Sache, die auch im Stadion war. Zum einen, das gibt es bei St. Pauli auch schon ein Weilchen und jetzt wurde es auch am Sonntag beim SC Freiburg offiziell vorgestellt. Die Namen der Spieler werden jetzt auch in Gebärdensprache dargestellt. Magst du dazu ein paar Worte verlieren?
Genau, das hat der SC, ich glaube, vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen auf ihrer Homepage released und auch auf allen Social Media Kanälen, dass jeder Spieler und Teil des Trainerteams nun einen Namen in Gebärdensprache hat und dann ein Video auf den Plattformen veröffentlicht, aber auch im Stadion gezeigt, wo jeder Spieler sich quasi mit seinem Gebärdensprachennamen vorstellt. Super coole Aktion, sehr gutes Zeichen für Inklusion. Ich würde mal sagen, da gibt's absolut nichts zu meckern. Das ist einfach sehr, sehr gut.
Genau, das wollte ich genau deshalb an dieser Stelle einmal kurz einwerfen als schöne kleine positive Note. Ich glaube, ich habe bei euch im Stadionheft auch gelesen, dass das auf eine Initiative zurückgeht, die es in Freiburg gibt. Ich habe jetzt leider den Namen gerade nicht griffbereit, aber ja, das wurde dann anscheinend jetzt umgesetzt und ist ja eine schöne Sache, dass dann auch Menschen, die nicht hörend sind, dann jetzt auch wissen, von welchem Spieler da vielleicht gerade die Rede sein kann oder sich über diesen Spieler in ihrer Art Sprache dann auch verständigen können.
Yes.
Das ist das eine Positivthema und wo wir es ja eben schon von Gemeinsamkeit oder gemeinsamen Aktionen hatten. Ich habe dir im Vorgespräch erzählt, es gibt bei uns jetzt mittlerweile die Kooperation mit Stadtrat und bei euch ist ja schon Jobrat seit einiger Zeit mit dem SC Freiburg verbunden. Und da gibt es die sogenannte Fahrradfanzahl. Die lag am Sonntag bei 4.833. Was hat es damit auf sich?
Genau, Jobrad ist ja seit, ich glaube jetzt im dritten Jahr, unser Hauptsponsor, den wir auch auf dem Trikot zentral tragen. Und seit der ersten Saison schon machen sie diese Fanzahl, wo an jedem Spieltag nach Spielbeginn begonnen wird, durch die Fahrradparkplätze zu laufen am Stadion und auch so an den Nebenstraßen, die zum Stadion führen. Und es werden Fahrräder gezählt. Und Jobrad spendet dann für jedes gezählte Fahrrad 1 Euro an diesem Tag für einen guten Zweck. Ich habe jetzt gerade nicht auf dem Schirm, wer beim letzten Spiel dann letztendlich dann die Spende bekam. Aber genau. Das ist eigentlich eine sehr coole Sache. Das neue Stadion wurde sehr stark mit Fahrradparkplätzen in der Betrachtung gebaut. Also wirklich tausende Stellplätze sind vorm Stadion da. Freiburg ist ja eh eine sehr fahrradaffine Stadt. Und ich würde sagen, das ist ein sehr cooles Konzept eigentlich, um etwas Gutes zu tun, weil es sehr einfach ist, weil eben sehr viele Leute mit dem Fahrrad kommen. Man muss da wenig triggern quasi, um was für einen guten Zweck zu machen. Und für Jobrad ist natürlich die einfachste Werbeaktion, die man als Fahrradleasing-Dienstleister in Deutschland machen kann.
Ja, aber wenn es mit einem guten Zweck verbunden ist, ist das ja ganz schön. Es ging diesmal an Sport for Development, also ein Netzwerk, was sich für diesen Ansatz einsetzt. Das war der gute Zweck an diesem Spieltag. Das nur der Vollständigkeit halber. Ja, von den positiven Aspekten kommen wir wieder zu den etwas traurigeren Anlässen der gemeinsamen Aktionen im Stadion. Kurz nach Wiederanpfiff wurde dann von beiden Seiten wiederum diesmal mit unterschiedlichen Texten an die Novemberpogrome 1938 gedacht. Da stand bei euch in der Kurve zu lesen, 9. November 1938, es ist geschehen und folglich kann es wieder geschehen. Und auf St. Pauli-Seite 9. November 1938, Faschismus beginnt mit Worten, aus Worten werden Taten. Ja, ich denke, du wirst mir dazu stimmen, dass man gerade in diesen Zeiten Erinnerungskultur hochhalten muss und eben daran erinnern muss, dass sowas geschehen ist und folglich nicht wieder passieren soll. Nie wieder ist jetzt sozusagen.
Ja.
Und umso wichtiger, an solchen markanten Daten dann genau an sowas zu erinnern.
Ja, es ist traurig, dass man es mittlerweile auch immer lauter machen muss, weil es sich alles in eine Richtung entwickelt, wo einem zwischendurch schon Angst und Bange wird, in vielerlei Hinsicht, wie es gesellschaftlich und wie das politische Klima sich auch in diesem Land verändert. Und deswegen finde ich es immer, so traurig es auch ist, solche Aktionen machen zu müssen, immer wieder gut, weil es einem in Erinnerung ruft, dass man mit einem, ich sag mal, sehr guten mit Denken nicht alleine ist. Das finde ich immer trotz allem ermutigend, egal wie schlecht es einem manchmal geht und wie schwarz einem vor der Zukunft manchmal wird, wenn man nach vorne blickt, ist es trotzdem immer so schön, immer schön zu sehen, dass es sehr viele Menschen gibt, die immer noch an gute Dinge glauben und die sich dafür einsetzen, dass das, was geschehen ist, eben nicht wieder geschehen wird oder so etwas in der Art geschehen wird. Und wie gesagt, es ist sehr cool, dass da auch zwei Vereine da im selben Stadion waren, wo es dann letztendlich auch gar keine Diskussion darüber gibt und das in irgendeiner Weise auch innerhalb der Vereine, glaube ich, kritisiert wird. Aber trotzdem ist es sehr gut, dass es gemacht wird.
Ja, fand ich auch eine schöne gemeinsame Aktion und eine wichtige gemeinsame Aktion, weil, wie du richtig sagst, also die Stimmen, die sowas eben antreiben, dass es in eine Richtung geht, die wir alle nicht haben wollen, die sind eben in letzter Zeit lauter gewesen als die Stimmen, die da was dagegen haben. Und umso wichtiger ist es, dass auch diese Stimmen gemeinsam wieder laut werden oder noch lauter werden und eben zeigen, dass die Mehrheit dieser Gesellschaft das nicht möchte und es immer noch eine Minderheit ist, die solche Gedankengänge die eigenen nennt. Was mir noch dazu eingefallen ist, war auch damals oder muss ich immer wieder dran denken, wenn es um solche Erinnerungsaktionen geht. Wir hatten damals im Rahmen des Holocaust-Gedenktag hatten wir Darmstadt 98 zu Gast und es gab eine ganz Stadion-Choreo mit einer Schweigeminute und es hat wirklich das ganze Stadion geschwiegen. Das ist eine Aktion, die mir immer noch in Erinnerung geblieben ist. Und so groß war es jetzt am Sonntag nicht, aber genauso wichtig. Und solange es solche Aktionen gibt und es Menschen gibt, die diese Haltung teilen, ist, glaube ich, noch nicht alles verloren.
Dem kann ich mich nur komplett anschließen.
Gut, jetzt ist es natürlich wieder schwierig, eine Überleitung zu finden. Ich würde aber trotzdem jetzt so langsam die Geschehnisse am Sonntag abschließen wollen. Und wir hatten es jetzt schon viel von Gemeinsamkeiten. Und die finden sich auch in dem anstehenden Restprogramm bis zur Winterpause bei beiden Vereinen. Für euch geht es unter anderem, genau wie für uns, noch gegen Mainz, Heidenheim und den FC Bayern München. Zu letzteren müsst ihr schon am nächsten Spieltag reisen, nachdem ihr auch da wieder vorher in Europa unterwegs wart, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, wie blickst du auf die kommenden Aufgaben des SC Freiburg?
Ich glaube, wir haben jetzt Glück, dass es kein Europaspiel davor ist, weil es ist jetzt Länderspielpause und wir haben quasi den Samstag nach der Länderspielpause direkt. Und wir haben gerade das Glück, dass gar nicht so viele Spieler bei Nationalmannschaften verweilen, während das bei Bayern natürlich ein bisschen anders ist. Ich habe ja schon vor dem St. Pauli-Spiel gesagt, dass ich immer ein schlimmer Optimist bin, egal wie schlecht die Zeichen sind. Und der FC Bayern spielt dieses Jahr zwischenzeitlich einen Fußball, der leider sehr, sehr gut ist. Aber wenn man jetzt auch hört, dass ein Jo Kimmich verletzt ist, wieso sollte es dann nicht direkt nach einer Länderspielpause dann doch möglich sein, was zu holen? Realistischerweise gehe ich aber von einer klaren Niederlage aus.
Union hat ja zum Beispiel im letzten Spieltag gezeigt, dass man denen durchaus einen Punkt abbringen kann. Also da hat Union zweimal in Führung gelegen.
Ja.
Und die Bayern haben nur noch einen Punkt geholt und du hast natürlich vollkommen recht, das muss ich jetzt noch kurz einwerfen, weil natürlich geht es erst zum FC Bayern und dann geht es in der Europa League bei Viktoria Pilsen weiter.
Genau, da wird es dann halt sehr, also ich glaube auch, wäre das Spiel gegen Bayern ein Heimspiel, würde ich mir vielleicht noch mehr ausrechnen. Auswärts in München ist es halt schon extrem schwer. Ich glaube, da haben wir auch in den letzten Jahren schlicht noch nie was geholt. Also das ist wirklich ewig her, dass wir da was geholt haben. Wobei, jetzt muss ich mich selbst korrigieren, in der Saison nach dem Pokalfinale haben wir Bayern im Viertelfinale geschlagen. Also wer weiß, es ist alles möglich. Dann kommt die europäische Reise nach Pilsen, um dann an einem Sonntag um 19.30 Uhr das Heimspiel gegen Mainz zu haben, die ja auch wirklich nicht gut dastehen. Und da würde ich schon mir wünschen, auch wenn es ein Spiel nach einem europäischen Spiel ist, dass man da was holt auf jeden Fall, um auch nicht komplett den Anschluss nach oben zu verlieren. Und dann geht es auswärts nach Heidenheim am Nikolaustag. Heidenheim immer eklig zu bespielen auswärts, finde ich schon ein fieser Gegner, aber die haben halt dieses Jahr auch richtig zu kämpfen. Die haben einige Verluste gehabt mit einem auch Leon Cienza beispielsweise, den sie nicht mehr haben, der sehr, sehr gut gespielt hat. Machbare Gegner klingt immer so fies, aber ich würde schon sagen, dass auf jeden Fall bis Jahresende die zwei Spiele sind, wo man noch, glaube ich, am besten dasteht, weil man hat dann nämlich unter anderem noch Dortmund und Wolfsburg und gegen Dortmund sieht man nie besonders gut aus und Wolfsburg wird man mal sehen, wie die unter einem neuen Trainer agieren. Deswegen würde ich schon sagen, dass der Fokus mit Mainz und Heidenheim ist, dass man da am bestenfalls 6 Punkte irgendwie holt.
Ja, jetzt hast du noch unterschlagen, dass es zwischendurch auch noch im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Darmstadt 98 geht. Stimmt. Aber
stimmt, das hatte ich wirklich in der Tat auch vergessen, dass das auch noch stattfindet.
Ja, bei so vielen Wettbewerben kann man auch schon mal die Übersicht verlieren.
Es ist schlimm. Also wirklich die Zeit, in der man einfach desaströsen Fußball in der zweiten Liga gespielt hat, nicht europäisch unterwegs war, war dann doch manchmal einfacher. Aber gut, das ist jetzt wirklich sehr sarkastisches und wirklich fieses Gemecker, weil ich beschwere mich auf keinen Fall.
Nee, und am besten ist man noch in der ersten Runde im DFB-Pokal rausgeflogen und hatte nur noch die Liga vor sich. Das waren noch Zeiten. Also selbst, dass der FC St. Pauli das Achtelfinale des DFB-Pokals erreicht, ist ja auch nicht immer so selbstverständlich. Ich kann ja mal kurz weitermachen mit dem Programm des FC St. Pauli, auch mit einer kleinen sportlichen Einordnung. Vielleicht für uns natürlich nach der Länderspielpause unheimlich wichtiges Spiel gegen den ersten FC Union Berlin, die für uns auch immer so ein bisschen eine Wundertüte sind. Also an der Alten Försterei sehen wir selten gut aus. Zum Glück ist es ein Heimspiel. Das wird Michael besprechen und hoffentlich kann man da zumindest wieder etwas Zählbares mitnehmen, weil noch ist ja tabellarisch nicht so viel passiert. Es sind nur 2 Punkte auf Platz 12. Da kann man sicherlich vor der Winterpause noch einiges gut machen. Dann geht es im Pokal nach Gladbach. Wahrscheinlich werdet ihr mich da wieder hören, weil ich auch in Gladbach zugegen sein werde. Natürlich habe ich dann vorher noch unterschlagen, dass es noch zum FC Bayern München geht. Dann geht es zum ersten FC Köln. Auch da bin ich mir noch nicht so sicher. Da wäre auch wieder, ja, Stichwort Auswärtsspiel, ein Punkt wäre ganz gut. Auch die Kölner ja jetzt zuletzt nach der Derby-Niederlage vielleicht nicht mehr ganz auf so einem Höhenflug, wie sie es noch zum Beginn der Saison waren. Dann empfangen wir den ersten FC Heidenheim. Absoluter Pflichtsieg, muss man sagen. Also wenn da nicht gegen die nicht gewonnen wird, dann weiß ich nicht, wie wir in dieser Liga überhaupt noch Punkte holen wollen. Auch wenn du gesagt hast, ne, einfacher Gegner ist immer so ein bisschen schwierig. Natürlich werden die auch alles reinhauen, um sich da ja nicht schon sehr, sehr früh aus dieser Liga zu verabschieden. Oder sehr, sehr früh als Abschiedskandidat Nummer 1 festzustehen. Und kurz vor Weihnachten geht es dann noch zum ersten FSV Mainz 05. Auch das sollte zumindest etwas Zählbares mit sich bringen. Ja, aber das ist alles Zukunftsmusik. Wir werden schauen, wie das für unsere beiden Vereine läuft. Paddy, ich danke dir für heute Abend erstmal für deine Zeit in den beiden Gesprächen, für deine Einblicke in den SC Freiburg und du hättest jetzt noch Zeit und Raum für berühmte letzte Worte, bevor wir uns dann in der Rückrunde wieder über den Weg laufen.
Jetzt hast du mir das sogar noch weggenommen, weil das wären meine letzten Worte quasi gewesen. Es hat mich nämlich einfach auch sehr gefreut, dich nach dem Spiel zumindest sehr kurz noch zu sehen. Ich hoffe sehr, dass das Rückspiel vielleicht etwas anders terminiert ist, was es dann für meine Reise vielleicht einfacher macht, sodass man vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat, noch miteinander zu verbringen. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Bock drauf. Euch sehr, sehr viel Erfolg. Holt man noch ein paar Punkte, vor allem gegen die da unten. Ich will nicht, dass es euer letztes Auswärtsspiel wieder für mindestens ein Jahr hier unten wäre.
Guck mal, da hast du doch sehr schöne Worte trotzdem noch gefunden. Von daher schließe ich mich dem gerne an. Es wäre schön, wenn es auch noch ein drittes Jahr gibt. Und vielleicht ist aber auch aus unserer Sicht dann die Terminierung vielleicht wieder ein bisschen angenehmer, weil ich erinnere mich noch, als wir letztes Mal oder nach dem Aufstieg bei euch waren, da war das alles ein bisschen angenehmer. Da waren wir auch noch, sind da zwar abends wieder zurückgefahren, aber hatten wesentlich mehr Zeit, auch noch in der Stadt. Freiburg auch eine der Städte, wo man als Auswärtsfan, zumindest wenn man es mit dem FC St. Pauli hält, eigentlich keine großen Bedenken haben muss, sich da auch noch frei in der Stadt zu bewegen. Von daher, das wäre ganz schön, wenn wir da auch wieder ein bisschen mehr Zeit mitbringen könnten. Und in dem Sinne, ja, danke dir nochmal und bis dahin erstmal. Ciao.
Danke dir auch. Ciao.
Und euch danke fürs Zuhören. Kommt gut durch die Länderspielpause. Wir hören uns. Bis dahin. Ciao.